Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zu Multimedia im Netz. Wir sind noch ein bisschen mit der Technik am Spielen. Die Aussteuerung vielleicht ein bisschen runterdrehen, dann ist es ein bisschen angenehmer. So, ja, Multimedia im Netz ist eine Veranstaltung, die so ein bisschen für viele Studiengänge gleichzeitig geplant ist und dadurch, dass jetzt der Master gerade startet, ist das Ganze noch ein bisschen unübersichtlicher geworden. Der derzeitige Stand ist, also das Ziel, mit der die Vorlesung sozusagen konzipiert ist, dass wir zwei Zielgruppen vor allem ansprechen, nämlich Studierende, die ein bisschen weiter im Studium schon sind, Diplomstudium oder im Masterstudium sind, in Informatik oder Medieninformatik. Und die Vorlesung ist auch für Nebenfachinformatik und Medieninformatik-Studenten, vor allem die Medieninformatik, im Bachelorstudium vorgesehen. Vor allem die Kunst- und Multimedia-Studierenden haben das verpflichtend. Das bedeutet natürlich, dass wir zwei ganz verschiedene Zielgruppen haben. Die Vorlesung wird identisch sein, aber in den Übungen und in der Klausur, die ja für die Bachelorstudierenden wichtig ist, werden wir deutlich differenzieren. Das heißt, es wird für die Kunst- und Multimedia oder sozusagen allgemein Nebenfachstudierenden bestimmte Aufgaben geben, die die nicht machen müssen und entsprechend der Klausur auch. Jetzt habe ich die Bachelorstudierenden im Moment nicht erwähnt. Das ist nicht so, dass sie jetzt gehen müssen. Es ist dieses Semester noch so, dass wir auch Bachelorstudierende herzlich willkommen heißen hier und das als vertiefendes Thema anerkennen. Langfristig wird die Vorlesung sich aus diesem Zwitterzustand, dass wir Bachelor und Master haben, wegentwickeln und wird nur noch für Masterstudenten angeboten werden. Aber das interessiert vermutlich sehr, wenn Sie jetzt einmal da sind, gar nicht mehr, weil dann haben Sie es hinter sich. Aber bloß sozusagen von der Zielrichtung. Wir versuchen jetzt, was die Masterstudiengänge gibt, das so zu entzerren und zu sagen, die Veranstaltung ist vorwiegend für Bachelor, die andere ist vorwiegend für Master. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es diese Studiengänge hier gibt, Diplom, Medieninformatik oder Informatik, bei denen die Vorlesung eben in die mündliche Prüfung eingebracht werden kann oder auch der Übungsschein als Pflichtschein. Dann gibt es Master Medieninformatik oder Informatik, da sind das 6 ECTS-Credits und es gibt eine Klausur, mit der man die kriegt. Da kann das wahlweise als Wahlpflichtfach, da steht es in der Liste, oder als vertiefendes Thema eingebracht werden. Dann gibt es das Bachelor-Nebenfach, die insbesondere Kunst und Multimedia, dort muss es als Pflichtveranstaltung eingebracht werden mit den Credits und wie gesagt als eines der beiden Slots für vertiefende Themen im Bachelor auch mit 6 Credits. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, wie sich sozusagen die Gruppe, die hier sitzt, zusammensetzt. Ich würde jetzt gerne diese Studiengänge mal so ein bisschen durchgehen und wenn Sie mir ein Handzeichen geben, wer was studiert. Und zwar nehme ich auch die Medieninformatik und die Informatik auch noch auseinander. Also wer studiert Diplom-Medieninformatik von Ihnen? Da merkt man jetzt, dass das doch langsam, ich will jetzt sagen Auslaufmodell ist, aber weniger werden. Diplom-Informatik. Master-Medieninformatik. Sind Sie schon mehr als die Diploma? Master-Informatik. Gar keiner, das sind auch insgesamt nur wenige. Okay, wenn wir jetzt bei den klassischen Studiengängen noch waren, Magister-Nebenfach-Informatik. Einen, wenn Sie vielleicht in der Pause nochmal dann zu uns kommen würden, das müssen wir mal besprechen, wie wir das genau handhaben. Bachelor-Nebenfach, also Kunst und Multimedia oder Pädagogik, die das im Nebenfach haben, sind auch nur wenige, erstaunlich, für ein Pflichtfach, okay. Und Bachelor-Informatik, Bachelor-Medieninformatik, wusste ich doch, dass irgendwann mal die große Masse kommen muss. Gut, ja, so ähnlich haben wir uns das auch vorgestellt und das war so die Überlegung, wenn wir das jetzt schon als reine Masterveranstaltung machen, dann wird es viel zu klein, das wäre auch schade. Okay, ich denke, das passt soweit. Noch weitere organisatorische Sachen, die Vorlesung ist 3 Stunden und das ist eine ziemlich ermüdende Angelegenheit. Ich habe es bis jetzt, Sie haben es ja wahrscheinlich die meisten schon mitgekriegt, eigentlich sind es 135 Minuten, die wir da zu absolvieren haben. Ich habe es immer so gehandhabt, dass ich eine Stunde oder eine gute Stunde Vorlesung gemacht habe, dann eine Pause eingeschoben habe von, was weiß ich, 10 Minuten oder so. Und dann nochmal so eine Stunde ungefähr, wenn man ein bisschen jeweils draufschlägt, dann kommt man irgendwo in die Gegend von 135 Minuten. Alternative Modelle sind aber auch diskutabel. Also zum Beispiel, dass man es in 45 Minuten Scheibchen macht und zwei Pausen. Also wer ist zufrieden mit der zwei Stunden mit einer Pause? Also eine Stunde, Pause, eine Stunde. Doch die Mehrheit offensichtlich. Ja. Dann, wenn Sie Schwierigkeiten damit sehen, bessere Ideen haben, sprechen Sie mich einfach an. Ja, dann gibt es eine Übung. Die Übung wird geleitet von der Alina Hang, die vielleicht auch schon viele kennen, die jetzt gerade gesehen haben. Die Informationen hier stammen auch von ihr, also vielleicht helfen Sie mir dann noch, wenn ich irgendwas falsch sage. Es gibt eine Anmeldung zu den einzelnen Übungsgruppen ab heute Nachmittag über unser Univerx-System. Eigentlich müssten die allermeisten wissen, wie das Univerx-System funktioniert, denke ich mal. Wer das nicht weiß, könnte sich vielleicht in der Pause, das dürften eigentlich bloß wenige sein, in der Pause nochmal mit uns in Verbindung setzen. Es wird 5 parallele Übungsgruppen geben, also es werden in 5 Gruppen aufgeteilt. Sie kennen das Spiel, dass man den passenden Termin findet und so weiter. Es wird Übungsblätter geben, die zunächst mal in Einzelabgabe sind. Im Lauf der Vorlesung kann es auch sein, dass man mal Gruppenaufgaben stellen, die mehrere Leute gemeinsam abgeben. Und es ist das gleiche Schema, das Sie auch schon in Vorlesungen öfters getroffen haben. Es gibt Punkte für die Übungsblätter und mit diesen Punkten können Sie einen Bonus für die Klausurnote am Ende sozusagen verdienen. Diese Klausur ist eigentlich nur relevant in der Benotung für Bachelor- und Masterstudenten. Die Diplomstudenten kriegen einen Übungsschein, der auf den Übungen aufbaut. Inhaltlich basiert das Ganze auf der Vorlesung und der Übung. Das heißt, ich werde natürlich gibt es viel Stoff in der Vorlesung, der in der Klausur auch abgefragt werden kann, aber was in den Übungen passiert, geht manchmal technisch mehr ins Detail und auch das ist in den Klausuraufgaben natürlich drin. Im Prinzip können Sie aus den Übungsblättern auch so ein bisschen absehen, wie dann die Klausur aussehen wird. Also es kommt nichts in der Klausur dran, was nicht schon mal in dem Stil irgendwo in der Übung dran war. Webressourcen gibt es jede Menge, das heißt, im alten Stil, die meisten, die schon in der Vorlesung bei uns waren, kennen das. Die Handouts für diese Folien stelle ich im PDF-Format zur Verfügung. Die stehen auch für die heutige Vorlesung schon im Web auf der entsprechenden Homepage. Das wird normalerweise, denke ich, Mittwochnachmittag oder so sein, dass ich die freigebe. Ich bemühe mich natürlich immer ein bisschen früher, aber einfach vom Wochenablauf ist es bei mir so, dass ich die Vorlesung am besten am Mittwoch vorbereiten kann. Das heißt, die ist relativ kurzfristig, Mittwochabend oder heute früh kann man dann, so dann Donnerstag früh, kann man danach schauen. Wie immer, man braucht irgendeinen Acrobat Reader, es gibt aber auch verschiedene Lösungen dafür. Auf dem Mac zum Beispiel die Vorschau oder so. Interessanter ist der Podcast, deswegen der ganze technische Aufbau hier. Also ich mache einen Audiomitschnitt, bemühe mich jedenfalls den zu machen, ab und zu geht da auch mal was schief, da bitte ich um Verständnis. Die Idee ist, dass der nach der Vorlesung verfügbar ist und weil das das einfachste und verbreitetste Schema ist, über Apple iTunes abrufbar ist. Da geht es jedenfalls ganz bequem und praktisch. Wir werden die Audio-Files auch wie gehabt, eben das sind MP4-Dateien, standardkonforme Dateien, auch nochmal extra zur Verfügung stellen, dass man die auch mit anderer Software bearbeiten und abspielen kann. Das bleibt aber Ihnen überlassen, wie Sie das machen. So wie wir das bereitstellen, ist es mit iTunes ganz bequem und natürlich geht das auch mit dem QuickTime-Player und es geht mit der ganzen Produktlinie, iPods, iPads, iPhones, was da alles gibt. Wichtig ist, wenn Sie jetzt Ihr iTunes aufmachen und diesen Podcast abonnieren, den kann man abonnieren über einen Link, dann wird das soweit alles ordentlich eingetragen, dann kriegen Sie also jetzt eine andere Vorlesung hier, aber kriegen Sie die Vorlesung und die entsprechenden Episoden. Wichtig ist, wenn Sie das abspielen, dann hören Sie zunächst mal nur das Audio und da ist jetzt in dem neuesten iTunes sehr gut versteckt dort unten ein Knopf, mit dem man Coverinhalte und Videovorschau angeblich einschalten kann. Und damit kriegt man dann dieses Fenster dort unten, in dem synchron zum Audio die Folien angezeigt werden, was natürlich eine Menge bringt und wenn man doppelklickt, dann wird das Fenster auch noch größer und dann kann man es eigentlich sehr schön bearbeiten. Und auf dem iPod, glaube ich, ist standardmäßig zu sehen. Also auch da, wenn es Schwierigkeiten gibt, bitte nochmal an uns wenden. So, jetzt mache ich alles in Deutsch und die Folien waren auch in Deutsch. Das wird aber nicht so bleiben. Die Vorlesung selber, der Audio-Teil sozusagen, wird in Deutsch bleiben. Aber es ist doch so, dass viele Sachen, das kennen Sie selber, in der Wissenschaft auf Englisch oder auch in der Technik auf Englisch besser verfügbar sind, dass man oft auch das Problem hat, einen Begriff überhaupt mal erst ins Deutsche zu übersetzen, und es auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass man den englischen Begriff kennt. Deswegen haben wir uns eigentlich schon vor Jahren entschlossen, dass wir in den fortgeschrittenen Vorlesungen das gesamte Begleitmaterial, die Folien und so weiter, insbesondere eben die Folien, in englischer Sprache halten. Ich muss mich dabei ein bisschen entschuldigen bei denjenigen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Für die ist es natürlich ein bisschen zusätzlicher Stress, weil sie mit zwei Fremdsprachen konfrontiert sind, mit dem Unterricht in deutscher Sprache und den Folien in englischer Sprache. Aber dennoch glaube ich, dass das Englisch einfach so wichtig ist, dass man es nicht ignorieren sollte. Und wie gesagt, auch der Austausch ist für uns sehr viel praktischer, wenn wir die Folien zwischen Forschungsvorträgen und den Vorlesungen hin und her schieben. Und vielleicht wird es ja auch irgendwann so sein, dass die Vorlesung mal in Englisch gehalten wird. Dann wird es auch einfacher. So, ein bisschen zur Sache. Also Multimedia im Netz. Und mit Netz meint man heutzutage natürlich meistens das Internet, über das wir uns auch noch näher unterhalten müssen. Aber zunächst mal, Multimedia ist ein Begriff, der in vielen Vorlesungen schon mal so angesprochen wurde. Heißt im Prinzip natürlich mehrere Medien, also eine Kombination von verschiedenen Wahrnehmungskanälen, die dort angesprochen werden. Es gibt so verschiedene Definitionen darüber, da will ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Was wir in der Vorlesung vorwiegend ansprechen, sind genau die Fälle, wo wir wirklich zeitunabhängige und zeitabhängige Medien zusammen kombinieren. Das heißt, wo kommen im Netzanwendungen Medien vor, die sozusagen eine selbstständige Zeitachse mitbringen. Also insbesondere Audio ist ja was, das startet man, das läuft über eine gewisse Zeit, Video auch, Animationen natürlich auch. Das Ganze kann auch interaktiv sein, Animationen können interaktiv werden, auch Video kann man interaktiv gestalten. Das sind insbesondere die Bereiche, in denen Multimedia einen ganz besonderen eigenen Charakter bekommt, was letztlich auch irgendwie mitläuft sozusagen, sind statische Medien wie Bilder zum Beispiel, bei denen sind viele Dinge analog und deswegen werden die irgendwie auch mitbehandelt, aber der Schwerpunkt, was uns besonders interessiert, ist tatsächlich, wie kriegen wir zeitabhängige Medien und interaktive Systeme übers Internet sozusagen in einer benutzergerechten und auch ja, gesellschaftlich sinnvollen Art und Weise zum Arbeiten. Ja, das Netz, Multimedia im Netz, da gibt es so eine historische Entwicklung. Also ich habe mich ja lang mit Multimedia im Netz eigentlich befasst, auch in der Industrie, und als ich das damals gemacht habe, da war das noch überhaupt nicht klar, was das Netz ist. Ich habe dann auch noch ein paar mehr Informationen dazu. Es gibt natürlich verschiedenste Netze, mit denen Sie heutzutage auch noch zu tun haben, zum Beispiel das ISDN oder das Kabelfernsehnetz sind zwei leistungsfähige und fast flächendeckend vorhandene, auch datengeeignete Netze. Heutzutage muss man allerdings mehr oder minder davon ausgehen, dass wenn man sagt, das Netz, dass das Internet gemeint ist und eine integrierende Technologie sozusagen über die eigentlichen Netztechnologien drüber gelegt wird, was Vor- und Nachteile hat, das werden wir auch an verschiedenen Stellen sehen. Einerseits der Vorteil natürlich, dass Sie sich eigentlich nicht mehr kümmern müssen, wenn Sie eine Anwendung schreiben, ob das über ein Funknetz, über Kabelfernsehen oder über eine Telefonleitung geht. Andererseits ist es natürlich so, dass es nie ganz optimal die Netzinfrastruktur ausnutzen wird. Also wenn gerade bei Multimedia-Daten, Videostreaming zum Beispiel oder Videokonversation, Videokonferenzen, was wir uns auch anschauen werden, ist es schon so, dass man eigentlich an vielen Stellen Ressourcen ziemlich verschwendet, indem man diese IP-Schicht drüber legt und alles vergisst, was das Netz drunter kann. Da haben wir auch so ein ganz kleines bisschen Informationen für die Vorlesung vorbereitet. Allerdings geht das natürlich mehr in den Bereich der Rechnernetze. Da kann ich nicht sehr in die Tiefe gehen. Es ist auch klar, dass es in der Zukunft nicht bei der Technologie stehen bleiben wird. Wobei man sagen muss, das Internet ist irgendwie ein eigenartiges Phänomen, weil es sich technologisch ganz langsam weiterentwickelt. Es hat einen großen Sprung gemacht und dann ist die Technologie irgendwie hängen geblieben, also auch die zum Beispiel neue IP-Version gibt es seit ewigen Zeiten, IP-Version 6, und wird eigentlich nicht umfangreich eingesetzt. Aber irgendwann wird es natürlich schon neue Generationen von Netzen geben und ich bemühe die Dinge so allgemein zu halten, dass es möglichst auch für Netze der nächsten Generation immer noch anwendbar ist, was wir hier machen. Also, was schauen wir uns an? Wir schauen uns interaktive Dienste an, bei denen es um eine Kombination von verschiedenen Wahrnehmungskanälen geht. Es ist ein Netz, also sind die Komponenten, die das bereitstellen, physikalisch, physisch verteilt. Und uns interessieren natürlich verschiedene Komponenten, wie man es eben gerade gehört hat, die verteilt sind. Die können Software oder Hardware sein, meistens ist es eine Kombination aus beiden. Was wir nicht machen, ist wirklich im Detail jetzt in die Netztechnologien einsteigen. Da könnte man auch ganz viel machen dazu natürlich. Es gibt schon bestimmte Sachen, die muss man dann mal ein klein wenig erklären, zum Beispiel diese ganze Protokollfamilie, die so rund ums Streaming stattfindet. Was ist denn eigentlich diese ganzen Realtime-Protokolle, RTP zum Beispiel und RTSP. Was bedeuten diese Abkürzungen denn überhaupt? Was steckt dahinter? Da werde ich so ein kleines bisschen drauf eingehen, aber es wird keine richtige Rechnernetzvorlesung an der Stelle werden. Fokus ist wirklich bei der Anwendungsebene, insbesondere das Design von Systemen, Design von Anwendungen. Dann gehört dazu Basistechnologien, und das wird einen ganz großen Teil der Vorlesung ausmachen, die sich auf die Inhalte beziehen, die wir da verteilen. Also die Netzbasistechnologien, die stellen uns die Rechnernetze sozusagen bereit, aber es gibt eine Vielzahl von anderen Technologien, die auch relevant sind für uns. Insbesondere spielt da eine Rolle, werden wir gleich in der Gliederung sehen, dass wir uns um Inhaltsbeschreibungen kümmern müssen, um Metadaten und dass wir uns um Rechtemodelle kümmern müssen. Wer darf mit welcher Information denn eigentlich was machen? Wie kann man das sicherstellen? Und das wird also einen weiteren großen Block in der Vorlesung ausmachen und dann natürlich ein bisschen was auch über, wie ich schon gesagt habe, über Netze. Die Übungen werden sich ganz stark auf praktische Erfahrungen sozusagen konzentrieren. Da wird also auch relativ viel praktisch programmiert werden auch, aber mit begrenztem Umfang. Von den Programmiersprachen, die meisten oder hoffentlich alle kennen Java, das wird eingesetzt werden, aber eine Sprache wird mit Sicherheit noch zusätzlich eine Rolle spielen, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber wichtig ist, denke ich, insbesondere für Medieninformatik oder für jeden, der interaktive Anwendungen im Netz anschaut, das ist das PHP. Ja, wie wird der Ablauf sein? Also wir sind jetzt in dem Kapitel 1, Einführung, und danach kommt ein großer Teil, das ist in drei große Teile gegliedert, und der erste Teil, der befasst sich noch nicht so stark mit den zeitabhängigen Medien, wie ich es vorher so angekündigt habe, sondern eigentlich mehr mit dem Aspekt der Interaktivität. Da geht es zunächst mal darum, wie kann man Webtechnologien, also das klassische World Wide Web, mit Interaktion in Verbindung bringen. Das ist sehr viel Basiswissen eigentlich, das viele vielleicht auch schon haben, wie jetzt interaktive Webanwendungen funktionieren. Da kommt das PHP natürlich ins Spiel. Auch modernere Sachen wie Ajax werden dort eine Rolle spielen. Wenn Sie sich dort zu Hause fühlen und sagen, dafür brauche ich nicht in eine Vorlesung gehen, dann lassen Sie gerne diesen Teil 1 aus, aber glauben Sie nicht, dass die Vorlesung so weitergeht. Das sind massive Sprünge da drin, also vielleicht sind spätere Teile dann für Sie doch wieder relevant. Ja, ein Kapitel, das man natürlich an der Stelle nicht weglassen kann, ist ein bisschen über die Web 2.0-Phänomene zu reden. Das ist also hier das im Wesentlichen mit dem Abschnitt 4 gemeint. Ja, dann kommt, wie gesagt, ein ganz neues Thema, nämlich der Teil 2 sind diese inhaltlich orientierten Grundtechnologien. Und ich habe es vorher schon angedeutet, worum es dabei geht. Das sind vorwiegend die zwei Themen, digitales Rechtemanagement und Multimedia-Inhaltsbeschreibung. Bei dem Rechtemanagement geht es jetzt nicht darum, Sie davon zu überzeugen, dass das was Gutes ist, sondern zu verstehen, was es da an Technologien gibt und die auch durchaus kritisch einordnen zu können. Aber das ist durchaus ein ganz wichtiges Thema, auch mal zu verstehen, was ist Urheberrecht überhaupt, was sind die Konsequenzen davon und die technischen Möglichkeiten. Und da spielt auch Kryptographie eine Rolle. Und um sicherzugehen, dass alle den gleichen Informationsstand haben, werde ich auch ganz kurz eine Einführung in kryptografische Techniken geben, auf so einer relativ hohen Ebene. Und dann eben Multimedia-Inhaltsbeschreibung, also wie kann man Metadaten für Multimedia anlegen, zum Beispiel der MPEG-7-Standard wird dort eine Rolle spielen und andere Beschreibungstechniken. Dann kommt nochmal ein ganz neuer Teil, das ist Multimedia-Verteildienste. Ich habe schon gesagt, Streaming von Video spielt eine Rolle, deswegen ein Kapitel über Streaming-Architekturen. Dann natürlich ganz konkrete Anwendungen, was bedeutet das für Medien, also was sind Technologien und auch komplette Anwendungen im Bereich Webradio, Webfernsehen, was bedeutet IPTV, also IP-basiertes Fernsehen. Dann ein Kapitel, das neu dazugekommen ist, von dem ich ehrlich gesagt noch nicht den Inhalt komplett beisammen habe, aber vorhab dazu Material auf jeden Fall zu liefern, ist diese Welle, die sich gerade auf uns zu bewegt mit elektronischem Publizieren auf der Basis von Büchern und Zeitschriften mit interaktiven Medien, zum Teil auch portablen interaktiven Medien, also Electronic Books und Verwandtes, insbesondere bezüglich der Medieneinbettung, was ja noch so am Werden ist, Bücher, die Videos drin haben oder Zeitschriften. Und was das Ganze natürlich dann logischerweise irgendwie abrunden muss, ist ein bisschen darüber nachzudenken, wie funktionieren eigentlich diese Produktionsketten, diese Wertschöpfungsketten für Multimedia dieser neuen Generation oder für Medien dieser neuen Generation. Da sind wir so ein bisschen an der Schnittstelle hin zur Betriebswirtschaftslehre, aber das ist ja ganz normal in der Medieninformatik. Wir haben also wirklich die Vorlesung ist so eine Brücke, die irgendwo andockt an, was weiß ich, Rechnernetze und ähnliche Dinge, dort beim Rechtemanagement fast an Jura eigentlich andockt und hier eben an die betriebswirtschaftlichen Abläufe. Ja, und dann habe ich noch einen relativ kurzen vierten Teil dran, der sich über nicht Verteildienste, sondern konversationelle Dienste, also Dienste, die sozusagen eine Unterhaltung übers Netz zwischen Partnern ermöglichen, mit denen befasst. Da gibt es ein Kapitel über Multimedia-Konferenzdienste und dort ist auch mehr eine rechnernetzorientierte Frage wichtig, nämlich wie baue ich denn überhaupt so eine Sitzung auf? Dafür gibt es sogenannte Protokolle, Signalisierungsprotokolle für die Multimedia-Kommunikation. Das wird das SIP-Protokoll vor allem sein. Also auch da wieder, wer das aus anderen Bereichen kennt, kann sich das natürlich sparen. Es wird generell so sein, dass vielleicht der eine oder andere, vielleicht sogar jeder, irgendwie mal ein Kapitel findet, wo er sagt, da kenne ich mich schon aus, aber wahrscheinlich kaum jemand den gesamten Stoff schon von vornherein kennt. Ja, und dann sind wir beim Schluss und bei der Zusammenfassung und Ausblick. Also das ist der Plan für das Semester. Bevor ich jetzt in diesen Motivationsteil noch tiefer einsteige, wäre jetzt vielleicht eine Gelegenheit, Fragen zu stellen, also zum Organisatorischen, zum Ablauf. Sie müssten also jetzt so eine grobe Idee haben, was wir vorhaben in dem Semester. Gibt es Punkte, um die wir uns kümmern müssen, sollen? Hat offensichtlich keiner im Moment eine Idee, aber wie gesagt, wir haben ja dann Pause und andere Möglichkeiten auch. Ja, also zur Einleitung und Motivation ist immer ganz gut, wenn man mit Beispielen mal arbeitet. Und die Beispiele, die stammen aus verschiedenen Jahren. Die Vorlesung läuft ja auch schon eine ganze Zeit. Das ist jetzt das Bild selber ein bisschen duster, was aber auch nichts macht, weil wie die LMU ausschaut, wissen wir. Und das ist ein Medium, ein modernes Medium, das jeder von uns bestimmt sehr gut kennt, YouTube. Diese Meldung hier stammt von 2006, also schon ein paar Jahre her, als Google YouTube gekauft hat. Das war damals eine ganz wichtige und neu und interessante Nachricht, also 2006. Übrigens ist dort unten, wenn Sie Why Choose LMU lesen, durchaus irreführend. LMU kann viele Dinge heißen, aber das ist nur eine Randbemerkung. Also als die 2006, die Google-Leute beschlossen haben, YouTube zu kaufen, haben sie 1,65 Milliarden Dollar ausgegeben für ein Unternehmen, das frisch war, weniger oder ungefähr ein Jahr alt war, technologisch durchaus kräftig, aber in einer sehr innovativen Technologie, wo man nicht genau weiß, wie gut das skaliert auf ganz große Benutzerzahlen und wo nicht dran zu denken war, zunächst mal, wie man damit Gewinn machen kann. Und das ist ja nun interessant, wie man 1,65 Milliarden Dollar für sowas ausgeben kann. Und der Schindler, hier steht, glaube ich, wie er heißt, Philipp Schindler, das ist der Nordeuropa-Chef von Google, zumindest damals gewesen, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, der hat dem Spiegel damals ein Interview gegeben und da sind vielleicht ein paar Zitate drin, die auch heute noch ganz interessant sind. Also er sagt, die nächste Evolutionsstufe des Internets wird auf einer audiovisuellen Basis stattfinden. Wir erleben das zum Teil jetzt auch schon. Und dass die Kombination von audiovisuellem Internet mit den Stärken von Google, nämlich hochpersonalisierte Werbung, dafür sorgen wird, dass das intelligent ist und auch Gewinn bringt, was man, glaube ich, in dem wirtschaftlichen Erfolg von Google auch so ziemlich erkennen kann, dass das zu funktionieren scheint. Dann sagt er aber auch in dem gleichen Interview, dass das ein ganz wichtiges Thema für sie das Urheberrecht der Inhalteanbieter ist. Also man sieht, diese Themen, die ich jetzt auf dieser Liste hatte, die sind für diejenigen, die da Milliarden ausgeben für neue Dienste, ist wirklich genau das, was die umtreibt. Zum Beispiel arbeitet Google dem Schindler nach an automatisierten Systemen, die erkennen kann, ob Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Auch da werden wir uns ein paar Ansätze anschauen, also insbesondere den Bereich Watermarking, wenn wir so ein bisschen diskutieren. Ja, und der Spiegel hatte natürlich auch kritische Fragen und da ist auch ganz interessant, gerade die personalisierte Werbung, und es funktioniert, hat natürlich mit den Inhalten der Videos zu tun. Also die Frage von Spiegel ist natürlich, dass in Videos möglicherweise Dinge vorkommen, die nicht so leicht auf Produkte irgendwie sinnvoll abzubilden sind, aber generell ist schon mal die Frage, wie kriege ich überhaupt den Inhalt von so einem Video, sodass ich daran anknüpfen kann. Das ist mit Tags natürlich, aber gibt es da noch andere Wege? Und das ist, hängt ja mit dieser Inhaltsbeschreibung, mit den Metadaten zusammen. Also ich behaupte, dass das schon eine ziemlich gute Motivation ist, dass für eine der wichtigsten Firmen im neuen Medienbereich diese Themen, die wir haben, eben gerade im Zentrum stehen. Wenn man schaut, was jetzt, das ist immerhin schon 4 Jahre her, was sich in der Zeit getan hat, gerade so im Umfeld Google, YouTube, dann gibt es 2 Dinge, die man beobachten kann, oder es gibt mehrere Dinge, die man beobachten kann. Eine Sache ist, dass man mit High-Definition-Video zu tun hat. Heutzutage ist es, kann man mit sehr billigen Geräten höchst auflösen oder sehr hoch auflösendes Video, in dem, was man beim Fernsehen High-Definition nennt, produzieren. Und da merkt man auch, dass verschiedene andere Portale so versucht haben, sich darauf zu stürzen und zu sagen, wir können vielleicht YouTube da ein bisschen was von dem großen Kuchen wegnehmen. Also verschiedene andere Portale, die aber tatsächlich vielleicht von Facebook abgesehen nicht wirklich ganz bekannt sind. Aber eine Sache, die auch mit dem High-Definition-Video so ein bisschen zusammenhängt, vielleicht nicht so bekannt ist, YouTube XL, da steht XL, brauchen Sie bloß YouTube.com XL aufrufen. Das ist ein Angebot, das sich speziell an die Leute richtet, die sozusagen andere Endgeräte, andere Displays haben als den normalen Computer, die letztlich von der Idee her das Ding als ja, quasi Fernsehprogramm nutzen wollen und das auf Fernsehgeräten anschauen. Und man sieht ja, dass inzwischen solche YouTube-Internet-Angebote oft mit modernen Fernsehgeräten schon mit integriert werden. Da sieht man schon eine neue Entwicklung, die so in den Anfängen steckt und so ein bisschen wackelig ist. Offensichtlich werden diese Online-Videoangebote und das klassische Fernsehen, wie wir es so kennen, mit einem festen Programm, das über die Antenne ausgestrahlt wird oder Satelliten oder Kabel, das wird nicht mehr so leicht zu trennen sein. Man erkennt es jetzt schon, dass das passiert und es gibt ja dieses Stichwort Convergence, das an vielen Stellen auftaucht. Die verschiedenen Technologien, verschiedenen auch Medienangebote vermischen sich immer mehr durch die Digitalisierung zu einem sehr komplexen, man kann einerseits sagen Brei, wo die Dinge nicht voneinander zu trennen sind, aber andererseits auch zu einem sozusagen einer Lösung, in der es die Möglichkeit gibt, ganz neue Dinge zusammen zu kombinieren. Und das ist natürlich für die Medienbranche auch extrem wichtig, weil das Fernsehen ja immer noch ein ziemlich wichtiger Bereich der Wirtschaft ist. Ja, was anderes, was auch in der Zwischenzeit passiert ist, wenn Sie YouTube.com 3D aufrufen, dann finden Sie inzwischen schon eine ganze Menge von 3D-Inhalten. Das bedeutet, dass der gleiche Unsinn, den man sonst in YouTube findet, plötzlich mit Texten und Bildern in zwei Farben gleich zueinander versetzt da ist, wie man es so kennt. Auch interessant, dass da noch die Standardisierung ziemlich am Wackeln ist. Das heißt, wenn Sie das machen, dann haben Sie da unten ein Menü, wo Sie inzwischen ein Dutzend verschiedenen Farben für Ihre Brille wählen können, mit der Sie das ansehen. Ist also auch noch was, das so ein bisschen im Werden ist, aber ist auch so ein Trend, der tatsächlich jetzt gerade läuft. Wenn man so in die Zeitungsbeilagen schaut, sieht man ja auch, dass 3D irgendwie sehr, sehr in ist zurzeit. Was ich damit sagen will, der Schwung hinter dieser Bewegung ist noch lange nicht raus, sondern da kommen noch einige Wellen auf uns zu, und also auch gerade die Multimedia im Netz macht alles das mit, sozusagen, was in den klassischen Medien, Fernsehen zum Beispiel, Kino, passiert. Was auch, ich habe ja vorher ein paar Stellen schon über Entwicklungsgeschwindigkeiten geredet. Das ist von der Buchmesse 2008 ein Artikel gewesen, Frankfurter Buchmesse. Ein bisschen interessant, dass da unten 2009 steht, das irritiert mich jetzt auch ein bisschen. Aber auf jeden Fall schon seit 2008 und 2009, seit einigen Jahren, heißt es immer wieder regelmäßig zur Buchmesse, die elektronischen Bücher kommen, und Sie haben das vielleicht ja auch alle gesehen, dass es so Dinge gibt wie den Kindle und verschiedene andere Lesegeräte, aber so richtig mit einem Schlag hat sich da nichts geändert, aber es scheint eben auch da so zu passieren, dass so schleichend das Volumen zunimmt, und irgendwann ist mal der Punkt, wo man plötzlich merkt, hoppla, jetzt ist die elektronische Buchverbreitung eben doch massiv geworden. In den Vereinigten Staaten ist es schon soweit. Ich denke, Amazon verkauft mehr elektronische Bücher als gebundene inzwischen. Das ist auch dieses Jahr wieder auf der Buchmesse eben ein Thema gewesen, und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie denn überhaupt Medien produziert werden, welche Rolle die spielen. Also insbesondere sind die Produktionskosten für Bücher, für elektronische Bücher in solchen Formaten erheblich niedriger, als Sie das bei gebundenen Büchern haben. Also wenn Sie als Autor das Ganze anschauen, also ich war gerade vorige Woche auf einer Konferenz bei einem Verlag, die über die Zukunft ihrer Fachbuchprogramme geredet haben, und dort ist schon so eine Frage, wenn ich hochspezialisierte Fachbücher produziere, die wirklich einen Nischenmarkt bedienen, da habe ich so viele Fixkosten durch das Setzen und durch das Drucken und so weiter, kann ich da nicht mit elektronischen Büchern, die sich hier verbreiten lassen, mit diesen Lesegeräten, kann ich da nicht sozusagen ein ganz neues Marktsegment aufmachen, was vielleicht auch nicht notwendig ist, dass die Bücher auf Papier gedruckt werden, weil man sie vielleicht bloß nutzt, um eben bestimmte Beispiele, denken Sie mal an so Programmieranleitungen, Beispiele durchzuarbeiten, und danach hat das Buch auch seine Schuldigkeit getan. Da reicht es, wenn das elektronisch verbreitet wird. Also auch nur ein Hinweis, da ist eben eine ganze Welle am Rollen, die jetzt wirklich noch in den Anfängen steckt. Deswegen wollen wir uns da auch die Formate dazu anschauen. Und das Ganze wird noch interessanter dadurch, dass jetzt wirklich auch die zeitabhängigen Medien dort eine Rolle spielen. Also wenn Sie Ausgaben von den großen Magazinen, Spiegel und Konsorten, auf den Zeitschriften auf dem iPad anschauen, dann haben wir tatsächlich was, das vor kurzem noch irgendwie unter Science Fiction lief, nämlich wir haben Text, der gesetzt ist wie in der Zeitung, und haben drin Bilder, die aber Bewegtbilder sind, die Videos sind dort abgespielt werden. Das heißt, da haben wir wirklich Multimedia-Daten auf einem mobilen Gerät, die auch übers Netz fortlaufend aktualisiert werden, die damit eigentlich sehr nah an sozusagen ja, so einem alten Traum auch dran. Es ist auch nicht so, dass das jetzt dieses eine Produkt sein wird, offensichtlich, da tut sich ja jetzt eine ganze Reihe von Firmen auf die Konkurrenz macht, also der Galaxy Tab ist ganz neu und basiert auf Android. Da muss man ja mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist jedenfalls offensichtlich, dass das auch eine Sache ist, die jetzt schon so eine große Marktbedeutung hat, dass man es nicht ignorieren kann. Also ich denke, Themen gibt es da genug, und man sieht, dass das Ganze, was wir uns auf dieser Liste von Inhalten hatten, dass das mit gerade den aktuellsten Entwicklungen und auch den Entwicklungen, die in die Zukunft deuten, in der Medientechnik zu tun hat. Jetzt waren es leider so schöne Bilder und Sachen, die aus der aktuellen Zeitung kommen. Das kann natürlich nicht der Zweck von der Vorlesung sein, Deswegen jetzt nochmal ein kleines Schrittchen zurück. Jetzt kommen vergleichsweise trockene Folien, die interessanterweise vom Inhalt her relativ alt sind und trotzdem eigentlich immer noch aussagekräftig, obwohl jetzt doch sehr moderne Sachen gerade da waren. Also wie kann ich denn, wenn ich mir jetzt diese Vielzahl von Möglichkeiten anschaue, ich habe das Netz und Multimedia-Technologien, wie kann ich das in vernünftiger Weise klassifizieren? Und so ein bisschen haben Sie die Klassifikation vorher in der Gliederung auch schon wiedergefunden, die hat sich an dieser Klassifikation orientiert. Das ist ganz interessant, was ich da verwende, das ist eine ITU-T-Recommendation I211, die aus den 80er Jahren, denke ich, stammt und deren Titel heutzutage eigentlich kaum mehr jemand was sagt. Da geht es nämlich um Broadband ISDN, also ISDN sagt vielleicht den meisten, zumindest in Deutschland nur was, das Integrated Services Digital Network, das ist also das Telefonnetz, das ist eine Variante des digitalen Telefonnetzes, das lange versucht wurde zu verkaufen als sozusagen eine Alternative eigentlich fast zum Internet, wo man also dann zum Beispiel Videoverbreitung, Videokonferenzen und so weiter drüber machen konnte. Heutzutage ist es so ein bisschen geteilt, also viele haben ISDN als Telefonnetz und betreiben dann, wenn sie Datendienste haben, trotzdem IP drüber. Das BISDN ist nochmal was ganz anderes. Das war ein Versuch der Telekommunikationsindustrie, eine neue Welle von ISDN, ein ISDN der nächsten Generation sozusagen auszurollen. Dabei war so ein bisschen der Hintergedanke, dass die Welt so bleibt, wie sie damals war, als ISDN Bedeutung gewonnen hat. Da gab es nämlich die großen Monopole, da hat in Deutschland irgendwie die Telekom oder am Anfang noch die Post machen können, was sie wollte. Das Ganze hat sich dramatisch verändert, dadurch, dass der Telekommarkt dereguliert wurde. Und damit sind diese Ideen eigentlich ziemlich dahin geflossen, dass man sagt, wir machen jetzt ein neues, tolles, breitbandiges ISDN. Hat vielleicht auch gut dazu gepasst, dann, dass wir die IP-Technologie eben, dass die vielen kleinen Serviceanbieter eher was ausrichten können. Und wie gesagt, dieses Breitband-ISDN stammt also noch aus der Zeit, als die großen Kolosse gemeinsam gesagt haben, wir setzen jetzt den Standard für ein Netz, das das Telefonnetz und die Datennetze und alles zusammen integriert und ein natürlich Multimedia geeignetes Netz der Zukunft aufbaut. Die Technologie, die damals verwendet werden sollte, war ATM, sowohl für Telefonie als auch für alle anderen Datendienste. Und damals hat man angefangen, einfach systematisch aufzuschreiben, was gibt es denn für Dienste. Und darum stammt in den 80er Jahren eben so eine Klassifikation von der Internationalen Telekommunikationsstandardisierungsorganisation. Wie kann man die denn aufteilen? Und die sind tatsächlich ziemlich logisch, diese Dienste, die es da gibt. Und zwar sagen die Multimedia im Netz, hat grob gesagt mal zwei Klassen. Das eine sind interaktive Dienste, bei denen ich sozusagen in irgendeiner Form von einem Server, von einem Dienst Dinge abrufe. Und da gibt es die verschiedenen Varianten, in denen das, wo ich es abrufe, sozusagen wirklich einfach bloß ein Server ist, der mir Dinge bereitstellt. Es gibt eine Variante, wo ich Dinge von einem Server abrufe, die auf der anderen Seite bloß reingeschoben worden sind. Und es gibt Dinge, wo ich sozusagen eine echte Konversation mit einem anderen Partner habe, eine echte Realzeitkonversation, also wie beim Telefon. Und dann gibt es Dinge, wo ich sozusagen eine ganz andere Klasse, wo ich bloß Medien eigentlich verbreite, so wie das Fernsehnetz oder das, also Rundfunkverbreitung macht oder wie es auch das Kabelfernsehnetz macht. Einfach einen bestimmten Medieninhalt an möglichst viele Leute zu verteilen, beziehungsweise an die es wirklich brauchen. Und da gibt es auch nochmal zwei Klassen drunter, nämlich dadurch eine Klasse, die dadurch charakterisiert ist, dass der einzelne Benutzer steuern kann, was er bekommt, wie er es bekommt, oder auch eine Klasse, bei der der Benutzer eben keine Steuerung drüber hat. Also ein Distribution Service without User Individual Presentation Control ist so das klassische Fernsehprogramm, ne? Da wird ein Programm im Broadcast ausgestrahlt, Sie können es einschalten oder nicht, aber das ist alles, was Sie an Control haben. Sie haben keine Möglichkeit, klassischen Fernsehen, wie gesagt, das zu stoppen und, oder in irgendeiner Form zu beeinflussen. Na, schauen wir es genauer an. Also diese interaktiven Dienste, das ist die eine große Klasse. Da gibt es Konversationsdienste, Messaging und Retrieval, haben wir gesagt. Also Conversational Services heißt im Wesentlichen, dass sie zwei Terminals haben, die irgendwo an dem Netz hängen. Das können PCs oder Laptops sein, können aber auch ganz andere Geräte sein. Es kann zum Beispiel auf der einen Seite ein Handy mit Kamera sein, was inzwischen sehr häufig ist, dass die Handys auch vorne eine Kamera haben, dass man wirklich gut mit den Konferenzen machen kann. Und sie haben auf jeden Fall zwei dieser Terminals, die, oder vielleicht auch mehrere davon, in der Konferenz zusammengeschaltet, mindestens zwei, die in einer wirklich Realzeit, in einem Realzeitstil synchron die Daten austauschen. Das heißt, wir haben eine ganz enge Bindung zwischen dem Empfangen des Signals oder der Medieninformation und dem Senden. Es lebt ganz stark davon, dass wir eben eine gute Realzeitversorgung sozusagen haben, dass es keine großen Verzögerungen gibt. Das kennt man so vom Telefonieren über Satellitenleitungen. Wenn man so eine Verzögerung hat, bis das Signal auf der anderen Seite ankommt, dann stört es den Konversationsfluss ganz ungemein. Das könnten die beiden Terminals auch alleine machen sozusagen. Die können direkt miteinander reden oder sie können irgendwelche Server dazwischen haben. Wie gesagt, das ist eine Terminologie, die von 1980 stammt, aber im Prinzip ist das alles immer noch richtig. Und auch wenn Sie sowas anschauen wie Skype zum Beispiel, dann stimmt gerade der letzte Satz ganz genau. Also Skype können eben zwei Terminals miteinander machen, aber es können auch ganz viele andere Terminals beteiligt sein. Genau genommen weiß man das bei Skype immer nicht so richtig, wer alles beteiligt ist, weil das Ganze ein großes Netz ist und sogar ihr eigener Rechner benutzt wird, eventuell um Aufgaben für andere mitzuerledigen. Also das ist wirklich verborgen sozusagen von den Benutzern. Also insofern ist es wirklich eine sehr verteilte Architektur in dem Fall. Aber es ist ganz klar ein Conversational Service. Messaging Service heißt, dass ich Multimedia-Nachrichten verbreite. Also das klassische Beispiel dafür ist MMS auf dem Handy. Das heißt, Sie haben, zeichnen zum Beispiel einen kurzen Videoclip auf und versenden den an eine Telefonnummer. Das heißt, der Empfang ist zeitlich entkoppelt vom Senden. Es macht nichts, wenn das Netz sich dabei Zeit lässt, ein bisschen wenigstens Zeit lässt, es zu übertragen. Das ist nicht wirklich zeitkritisch. Wir haben auch wieder irgendwie ein Terminal, das uns diese Multimedia-Information liefert. Handy, vielleicht auch ein PC mit einer Kamera dran, was auch immer. Da wird das aufgezeichnet und in das System eingespeist. Und natürlich ist es in der Regel so, dass es irgendwelche Infrastruktur geben muss, irgendwelche Server, die das speichern und dann ausliefern. Insbesondere, weil er vielleicht derjenige, der das empfangen will, gar nicht zu dem Zeitpunkt in der Lage ist, das abzunehmen. Das heißt, da geht es garantiert nicht, ohne dass wir irgendwelche Zwischengeräte haben. Ja, und die Retrieval Services, das heißt, Sie haben sowas, ein Beispiel dafür wäre YouTube oder viele andere Systeme dieser Art, auch iTunes Store zum Beispiel, ein kommerzieller. Sie haben Multimedia-Informationen, die auf Servern bereitgestellt wird, dass man sie laden kann und sich lokal speichern oder dass man sie auch streamen kann, wie man so schön sagt, also dass sie stückchenweise übertragen werden und schon konsumiert, während die Übertragung noch läuft. Das Besondere ist im Vergleich zu den anderen beiden, hier wird die Information in den allermeisten Fällen, nicht notwendigerweise, aber in den allermeisten Fällen von den Teilnehmern produziert. Das heißt, es ist einfach eine Videokamera, in die einschauen und was sagen oder irgendwas abfilmen und was dazu sagen oder so. Das wird direkt in dem Moment produziert. Während bei den Retrieval Services das häufigste ist, dass, oder der häufige Fall ist, dass der von irgendeiner anderen Quelle kommt. Also da wird, denke ich, in den iTunes Store vor allem zum Beispiel Musik von verschiedensten Musikverlagen vertrieben. Kann natürlich auch sein, dass bei YouTube und so gibt es das häufigste, dass selbst produzierter Inhalt ist, aber trotzdem hat es ein bisschen einen anderen Charakter. Und die Grundkonfiguration ist sternförmig, das heißt, Sie haben in der Regel einen Server, de facto natürlich eine Vielzahl von Servern geografisch verteilt, aber logisch gesehen ist es ein Server, der ganz viele Endgeräte versorgt und das geht sozusagen sternmäßig von dem Server zu den Terminals und nur ganz gelegentlich bei User-Generated Content mal von dem Terminal wieder zurück zum Server im Sinne von dem Upload, aber zunächst mal ist es eben auch da sozusagen diese Sternkonfiguration. Das hat sich so ein bisschen verändert. Also da muss man sagen, haben die Leute in den 80er Jahren noch nicht dran gedacht, dass es zwei Dinge gibt, die sich dort dramatisch verändern, aber auch nicht so richtig die Klassifikation durcheinander werfen, sind einfach Unterpunkte. Das eine ist, wir haben heutzutage sehr häufig Peer-to-Peer-Strukturen. Das hat man beim Conversational Service auch schon ein bisschen angesprochen, dass es also nicht den organisierten Server gibt, auf dem die Daten liegen, sondern dass das im Prinzip ein sich selbst organisierendes Netz von beteiligten Rechnern ist, die die Daten untereinander, die Datenhaltung untereinander aufteilen, was ja ganz viele dieser Sharing-Netze machen, indem sie die sozusagen jeden Teil sozusagen der Struktur, der Infrastruktur bereitstellt und das, die Summe des Ganzen sozusagen die Server ergibt. Und was auch natürlich eine Entwicklung ist, die vielleicht in den 80er Jahren noch nicht so präsent war, dass wir diese Communities haben, bei denen Inhalte eben dann doch selbst produziert werden und hochgeladen. Also bei YouTube und vielen anderen Medien ist es ja so, dass doch sehr, sehr viel produziert und eingestellt wird, dass es also doch anfängt, so eine Art Zwei-Wege-Kommunikation zu sein an vielen Stellen. Sicher ist der Großteil immer noch der Verkehr sozusagen des Verbreitens an für Streaming, aber einen anderen Weg gibt es durchaus auch im nennenswerten Umfang. Aber das ist trotzdem, würde ich sagen, immer noch eigentlich eine eigene Service-Klasse, diese Retrieval-Services. Das waren die interaktiven. Die nicht interaktiven sind reine Verteilservices. Das sind also die Versuche, im Prinzip sowas wie Fernsehen, Radio auf eine Rechnernetzbasis, Datennetzbasis zu stellen. Dort haben sie einen simplen Broadcast oder, was man bei Datennetzen natürlich nachmachen kann, einen Multicast von Informationen. Das werden wir auch später nochmal anschauen. Broadcast heißt, ich rufe es raus, sodass es jeder hören kann. Ja, beim Radio brauchen Sie bloß einen Empfänger und schalten den ein und wie viele gleichzeitig zuhören, ist völlig egal. Bei Multicast ist es so, dass Sie gezielt eine Liste von Empfängern haben, die sich dafür registrieren und die das bekommen und andere bekommen es nicht. Das heißt, es wird gezielt verteilt, was für Datennetze ein bisschen geeigneter ist an vielen Stellen, weil es auch bei der Broadcast über Datennetze nicht so einfach ist. Aber trotzdem ist es so, dass ein Programm sozusagen zeitgleich an viele Empfänger geht. Das ist sozusagen die Kernidee dabei. Und wie man auch in jedem Elektronikmarkt sehen kann, ist es durchaus so, dass das Radioverbreitung zum Beispiel übers Internet durchaus jetzt in letzter Zeit sehr stark zugenommen hat und andere Broadcast-Medien anfängt zu verdrängen. Was ein bisschen sozusagen den neuen Charakter der Möglichkeiten mit digitalen Netzen ausnutzt, ist, dass sie nun eine nutzerspezifische Steuerung über die Präsentation einbauen. Das kann man durchaus kombinieren mit so einem Broadcast oder Multicast. Ja? Das Echo. Ich kann es. Ja, probieren wir mal, wie ich es kurzfristig abschalten kann. Sonst hätte ich jetzt, also nach der Pause garantiert, ich schaue mal, ob ich den hier abklemmen kann. Ich glaube, dann müsste, weil ich möchte den Podcast natürlich nicht stören dabei. Jetzt müsste eigentlich das Signal aus dem Lautsprecher draußen sein, oder? Ist besser? Okay. Ja, also nicht interaktiv, Verteilsignale bedeutet, dass sie eben die Möglichkeit haben, ohne Benutzersteuerung oder mit Benutzersteuerung das zu machen. Jetzt mit Benutzersteuerung bedeutet, dass Sie eine Kombination aus Broadcast oder Multicast mit dieser Interaktivität haben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil interaktiv bedeutet irgendwie, ich habe meine eigene Kopie und arbeite auf der. Andererseits will man sozusagen diesen ökonomischen Effekt von Broadcast und Multicast realisieren. Man sagt, ich spiele es bloß einmal raus, übertrage die Kopie bloß einmal an viele Leute. Ein Beispiel, wo das wirklich praktisch passiert, ist, was das sich Near Video on Demand nennt, NVOD. Das bedeutet, dass der gleiche Inhalt, also zum Beispiel eine Fernsehsendung, neueste Folge von irgendeiner Serie, nicht bloß einmal übertragen wird, sondern zum Beispiel alle halbe Stunde wieder startet. Das heißt, Sie haben gestaffelte Ausstrahlung des gleichen Inhalts, der gerade irgendwie für viele Leute interessant ist. Damit kann ich mir sozusagen das zu meinem Startzeitpunkt kann ich mich da einschalten, ohne mich ans Programm halten zu müssen. Und das System kann auch natürlich dazwischen umschalten, kann also zum Beispiel, wenn ich mal was irgendwie Pause gemacht habe, dann auf eine spätere Version einschalten. Das kann man auch noch damit kombinieren, dass man es unter Umständen vorbucht und zu bestimmten Zeiten das dann ausgestrahlt wird. Ein konkretes Angebot, das es bei uns gibt, ist von Sky, das Sky Select. Die machen genau dieses. Eine andere Möglichkeit, die auch so ein bisschen eine Kombination von benutzerspezifischer Steuerung ist und trotzdem Broadcast, ist ganz einfach, dass sie das ausgestrahlte Signal aufzeichnen und dieses Time-Shifted Recording machen. Das heißt, wenn jemand Pause macht, weil gerade ein Anruf kommt, kann er in der Zeit aufzeichnen lassen und die Sendung dann sozusagen fortsetzen an der Stelle, wo er unterbrochen hat. Das macht natürlich dann das Endgerät alleine. Also dieses Near Video on Demand, das was das sozusagen von Anbieterseite her realisiert wird, während das Time-Shifted Recording auf der Endgerätseite realisiert wird. Also auch das sind sozusagen spezifische Dienste, die einen eigenen Charakter haben. Hier ist so ein Screenshot, bloß um das zu beweisen, das ist das Sky Select, wo man hier wirklich sieht, wann Zeitauswahl ist hier ausgewählt, was weiß ich, um 10.30 Uhr, 11 Uhr, 12.15 Uhr oder so wird das ausgestrahlt, kann man sich also die Zeiten hier raussuchen. Ja, bei der Klassifikation der Dienste gibt es vielleicht noch einen Effekt, nämlich jetzt habe ich bloß die Dienste selber angeschaut und immer so Beispiele gegeben und ein bisschen vielleicht angedeutet, wie es übers Netz geht, aber ich habe nicht gesagt, welches Netz. Und da kann man natürlich auch noch unterscheiden zwischen diesen beiden großen Klassen. Das eine ist, dass ich eine Netztechnologie wirklich festlege, eine einzelne Technologie. Da habe ich ein bisschen was erzählt schon über ISDN. Es gibt auch das berühmte alte POTS, Plain Old Telephone System, und verschiedene andere Netze, die vielleicht heutzutage eher historisch klingen, während obwohl das SDH, diese synchrone digitale Hierarchie, wie das heißt, das sind Netze, die wir immer noch massiv nutzen im Backbone vom Internet. Es gibt Konzepte, die sozusagen sagen, das ist ein Netz, auf dem das läuft. Also zum Beispiel im Mobilfunkbereich haben sie immer noch Netze, die sozusagen relativ stark vom Rest getrennt sind, auf dem GSM-Netz zum Beispiel. Man sagt, diese Nachricht wird jetzt auf dem GSM-Standard übertragen, von Handy zu Handy. SMS zum Beispiel, da ist jetzt kein IP und kein Internet, nichts dazwischen. Das Broadband ISDN habe ich schon erklärt, das war ein Beispiel dafür. Die Alternative ist, dass wir eben so ein Internetwork machen, wo wir verschiedenste Netztechnologien haben und eine Schicht drüber legen, die von allen diesen abstrahiert. Das bekannteste eben das Internet mit dem Internetprotokoll, dem IP. Dazu müssen wir vielleicht gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe so ein bisschen nochmal zum Abschluss jetzt dieses ersten Teils sowas wie eine Geschichte zusammengetragen. Müssen wir nicht im Detail durchgehen, ist vielleicht auch mehr was zum mal nachlesen. Aber es ist schon ganz interessant, wie weit es zurückgeht. Ich habe ja gesagt, Conversational Services, die zeitabhängige Medien beinhalten, also zum Beispiel Videokonferenzen, gehören zu dem, was wir anschauen. Und das erste Picture Phone ist auf der Weltausstellung 1964 immerhin präsentiert worden. Also das ist schon eine relativ alte Technologie in einem gewissen Sinn. Auch das Internet, von dem wir jetzt reden, das TCP-IP-Protokoll, also das IP insbesondere, das die Kernrolle dabei spielt, ist von Anfang der 80er Jahre, 1983. Die ganze ISDN-Geschichte, die Telefondigitalisierung, der Versuch auf der Basis des Telefonnetzes ein digitales integriertes Dienstenetz zu schaffen, ist praktisch gleichzeitig. Das heißt, ISDN und IP sind fast gleichzeitig sozusagen geboren worden und weiterentwickelt worden. Da sieht man auch, dass eben Broadband-ISDN eigentlich so ein bisschen seiner Zeit schon voraus war. Die haben also in den 80er Jahren, 86 schon die Standards definiert, während Multimedia über IP dann erst so irgendwie Anfang der 90er Jahre so richtig stattgefunden hat. Man sieht, da war also sozusagen noch so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich denke, ein wichtiger Punkt war 1991, als die NSF in den USA aufgehört hat, das Internet als ein rein zweckgebundenes Netz für akademische und zum Teil auch militärische Zwecke zu verwenden, also vorwiegend viel weniger militärisch, als man glaubt, vorwiegend akademisch. In dem Moment ging das eigentlich los, dass man angefangen hat, als Privatmann sich mit dem Internet überhaupt auseinanderzusetzen. Das ist ja erst seit den 90er Jahren und in dem Moment an ist natürlich auch das kommerzielle Interesse am Internet gewachsen. Damit die Basis sozusagen für alle diese Multimedia-Dienste übers Netz. Und gleichzeitig eine europäische Erfindung am CERN, das World Wide Web, was natürlich die Welt ganz stark verändert hat. MBA und Audiocast war, dass man das erste Mal wirklich Audio-Verbreitung, Audio-Broadcast sozusagen übers Internet machen konnte. Und damit ist es, an der Stelle kippt die ganze Geschichte. Was jetzt kommt, sind eigentlich nur noch Dinge, die sich mit internetbasierten Technologien befassen. Also man kann sagen, so in 1991, 92, sowas hat sich das geändert. Ich gehe jetzt nicht über die ganzen Details, weil die letzten Sachen, die kennen Sie, denke ich, ziemlich auswendig. Dass es iTunes gibt und dass es YouTube gibt, brauche ich Ihnen nicht mehr sagen. Es ist vielleicht interessant zu sehen, seit wann es die Sachen gibt. Also zum Beispiel iTunes schon 4 Jahre länger als YouTube. Aber das ist jetzt mehr wirklich von historischem Interesse. Darauf bin ich einfach bloß stolz, das müssen Sie jetzt nicht sich merken, aber ich habe immer gesagt, diese Breitband-ISDN-Sachen waren eben ein bisschen ihrer Zeit voraus. Das war ein Feldversuch, den wir im Sommer 96 hier in München gemacht haben, im Rahmen von dem EU-Projekt mit Breitband-ISDN-Technik, also ATM-Technologie übers Fernsehkabelnetz. Und dort konnten wir aber den Teilnehmern eben ohne weiteres Video on Demand, Near Video on Demand, auch Zugriff auf die damals durchaus noch nicht so bekannten Inhalte im Internet zur Verfügung stellen, über ihren Fernseher zu Hause und eine drahtlose Tastatur dazu. Die Bandbreite war schon damals weit jenseits dessen, was man heutzutage normalerweise hat. Technisch hätten wir 155 Megabit pro Sekunde bidirektional sogar realisieren können. Also die Technologie ist, will ich damit sagen, nicht wirklich ganz neu. Es hat aber lange gedauert. Wir haben damals übrigens eine Umfrage gemacht bei unseren Teilnehmern, was sie zahlen würden dafür, dass sie Video on Demand haben. Und das war dann genau der Grund, warum die Firmen, die beteiligt waren, das war Telekom und Siemens, die das im Wesentlichen betrieben haben, warum die Firmen dann ganz schnell gesagt haben, das macht keinen Sinn, weil die Leute im Prinzip eigentlich nichts dafür zahlen wollen, weil sie sagen, wenn eine Rundfunkgebühr reicht, wenn es umsonst mit dazukommt, ist das gut, aber extra was dafür zahlen tue ich nicht gerne. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, sozusagen hier Geschäftsmodelle zu finden. Ja, 2004 gibt es sowas dann wirklich richtig und dann eben schon übers Internet. Und 2009, wenn man schaut, ist es so, dass einerseits viele Anbieter schon da sind, die Video on Demand anbieten, zum Teil kostenlos, aber viele auch, die sich zahlen lassen. Und was eine total interessante Entwicklung ist, von der ich ehrlich gesagt auch nicht genau weiß, was davon zu halten ist, seit so 1-2 Jahren sind ja die großen öffentlich-rechtlichen Anstalten dazu übergegangen, dass sie auch viele ihrer Inhalte in Mediatheken kostenlos quasi über das Internet zum Streaming zur Verfügung stellen. Also die das ist jetzt ZDF-Mediathek, aber genauso ARD und viele andere bieten wirklich Tatort oder so, also hochaufwendig produzierte Sachen aktuell für einen gewissen Zeitraum zum Streaming übers Internet an, was mit Sicherheit auch so ein Experiment ist, vielleicht mal zu verstehen, wie stark sich denn die Nutzung dann auf so eine Zeit von zeitlichen Fesseln befreite Nutzung verschiebt bei den Benutzern. Also das ist so ein interessanter Effekt. Und damit sind wir eigentlich bei diesem Stichwort nochmal, das ist dann auch das Ende des ersten Teils, Konvergenz. Ja, wir hatten jetzt schon gesehen, so ein Fernsehsender fängt plötzlich an, so etwas Ähnliches zu machen wie YouTube irgendwie, ja, sozusagen ihre Fernsehsendungen zum Streaming bereitzustellen. YouTube fängt an, irgendwie in Fernsehgeräte integriert zu werden, als ein weiterer Kanal, den man über die Fernbedienung bedienen kann. Es fängt an, irgendwie alles zusammenzuwachsen. Und das Ganze hat man natürlich auch auf der Netztechnik. Also wenn Sie überlegen, was so ein Internet alles ist, ja, das ist diese Digital Subscriber Line, sprich also irgendwo ein freies Frequenzband auf der Telefonleitung. Es ist GPRS und Edge und UMTS über die Telefonnetze. Es ist eine komplett verschiedene Mischung von technisch komplett verschiedenen Datenübertragungstechnologien. Und nur an ganz wenigen Stellen haben sie eigentlich nur noch direkt mit einer Netztechnologie zu tun, nämlich wenn sie wirklich extrem gute Dienstgütequalität brauchen, wenn sie also Realzeit haben, zum Beispiel bei der Telefonie ist es schon immer noch so, dass die IP-Telefonie manchmal ein bisschen sprachqualitätsmäßig, verzögerungsmäßig Nachteile hat gegenüber den wirklich dedizierten Netzen. Also man sieht prinzipiell auch da eine Bewegung, je schneller die Basisnetze werden, umso leichter wird es, ein Netz sozusagen, ein virtuelles Netz zu schaffen, das alles zusammentut. An verschiedensten anderen Stellen haben sie das auch, also wenn sie auf einem Laptop schauen, was sie da alles an Schnittstellen normalerweise haben, auf Medien zuzugreifen, sie haben USB für einen externen CD-Spieler oder andere externe Geräte, sie haben USB zum Speichermedium, was weiß ich, Platte oder Flash, sie haben CDs und DVDs, die sie reinschieben können, sie haben einen Ethernet-Anschluss, wo sie ans LAN gehen können, sie haben WLAN drin und über alles das kriegen sie irgendwie Medien. Aber das kann ganz schön verwirrend sein, welche Medien auf welchem Weg da letztlich zu finden sind. Und wenn Sie einen Schritt zurücktreten, anschauen, was die Hersteller, Apple ist da zum Beispiel mit iTunes ganz stark unterwegs, was die versuchen, ihnen zu bieten, dann ist es ein Dienstangebot, das irgendwie vergessen lässt, auf welchen konkreten Wegen jetzt die Medien tatsächlich kommen, ob die jetzt auf dem Speicherstick sind oder auf einer CD ursprünglich waren oder übers Netz kommen. Man soll sozusagen irgendwie die Illusion haben, man hat hier eine Mediensammlung, mit der man interagiert. Man interagiert mit dem reinen Dienst und nicht mehr mit konkreten technischen Geräten und Medien und Übertragungsnetzen. Das ist einem eigentlich relativ egal. Idealerweise auch einen Preis, Flatrate, mit dem man das alles bedienen kann. Also es passiert sehr viel, was unter dem Stichwort Convergence zu sehen ist. Sie haben einerseits Konvergenz der Dienste, Dienstangebote und andererseits Konvergenz der Technologien. Und insofern ist diese saubere Trennung, die ich jetzt gerade probiert habe, vielleicht auch ein bisschen Fiktion. Wir hätten halt gerne saubere Kategorien, aber man wird immer wieder feststellen, dass die Kategorien sich natürlich mischen, dass gerade durch die Konvergenz immer wieder Dienste neuen Charakter haben. Schauen Sie sowas an wie Facebook, wo Sie plötzlich dann natürlich einen Konversationsdienst haben mit dem Chatten. Und warum soll da nicht auch eine Videoverbindung dabei sein? Also das geht wahrscheinlich sehr schnell, dass diese Trennungen sich auch wieder auflösen. Ja, wie gesagt, das Ziel ist, irgendwann mal einen universellen Service bereitzustellen, dass wir sozusagen die technischen Unterschiede nicht mehr kennen müssen. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg und deswegen werden wir uns mit ganz vielen dieser Einzeldienste und Einzeltechniken in der Vorlesung befassen. So, jetzt habe ich eine Stunde auf Sie eingeredet und dieser Foliensatz ist auch am Ende, das heißt, das ist jetzt genau der Moment, wo wir eine Pause machen sollten. Ich gehe nach der Uhr, die dort an der Wand hängt, am Hörsaal, die ist auch, glaube ich, ziemlich genau. Um halb zwölf möchte ich dann nochmal weitermachen.
Da ist immer noch so eine Rückkopplung stark von irgendwie mit dem Mikrofon.
Ja, das müssen wir jetzt nochmal anschauen. Ich muss aber zuerst mal den Podcast sichern.